Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes.
Guten Abend, Reinhold.
Grüß dich. Ich habe ja ein bisschen Mitleid. Ich habe ein bisschen Mitleid mit den Angreifern im Internet. Die haben es schwer. Ja, die haben es schwer.
Oh je.
Also jemand, der hier so in der realen Welt so rumläuft und so weiter, der geht halt dann so nachts durch die Straßen. Der guckt dann, wo sind die Häuser, wie sehen die Fenster aus, wie komme ich da vielleicht rein. Dies und jenes Fenster ist vielleicht gekippt. Mhm. Oder die Tür steht noch offen. Oder da ist vielleicht eine Garage, die nicht ganz geschlossen ist oder so. Aber die Angreifer im Internet, die sind ja total blind, die sehen nichts, da ist alles dunkel.
Oh je.
Ist alles ganz, ganz dunkel, ja. Teilst du das Mitleid?
Total, die armen, armen Angreifer im Internet. Ja, ist das so?
Das ist so, ja, das ist so. Die müssen ja irgendwie an ihre Ziele kommen, ja. Und das ist jetzt die Frage, wie machen sie das eigentlich? Also da gibt es dieses große Internet mit ganz vielen möglichen Orten, an denen sie vielleicht ihren Angriff starten können. Mhm. Aber sie wissen ja nicht, wo. Ja.
Okay.
Und dafür müssen sie ja irgendwas tun. Also da müssen sie ja irgendwas machen, damit sie da mal sehen können, da lohnt es sich reinzugehen, in dieses Haus.
Ja. Mal an den Türklinken wackeln, um zu sehen, ob vielleicht abgeschlossen ist oder nicht, meinst du?
Genau, ja. Und das muss man ja dann mal machen. Man muss ja erst mal rausfinden, steht da überhaupt ein Haus mit einer Türe und mit einer Klinke, an der ich mal wackeln kann. Genau, und darüber will ich heute mit dir sprechen. Mhm. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, über die typischen Angriffe per E-Mail und die dann eine Malware reinschieben und so weiter. Aber es gibt ja dieses ganz klassische Scanning. Ja? Und jeder, der mal seinen eigenen Router aufgesetzt hat oder vielleicht einen Router hat, der irgendwelche Logfiles hergibt und dann sieht, da sind irgendwelche komischen Angriffe vielleicht sogar gelockt oder Verbindungsversuche von außen, die sich nicht erklären kann. Das sind dann vielleicht solche Sachen. Mhm. Übrigens auch eine Sache, die ich spannend finde, vielleicht kennst du es auch in Nachrichten, wenn dann immer von Millionen abgewehrten Angriffen gesprochen wird, dann weiß ich halt auch nicht immer ganz genau, ob nicht auch einfach so ein Scan dann, also so ein typischer Verbindungsaufbau dann damit dazu zählt. Naja,
also ja. Was meinst du denn genau mit einem Scan jetzt? Was ist für dich ein Scan?
Genau, also ich befinde mich in der Dunkelheit und ich muss jetzt erstmal rumraten, wo könnte denn überhaupt ein Haus stehen? Mhm. Ja, und dafür suche ich dann eben in einem gewissen Adressraum tatsächlich. Also ich schaue nach einem Gebiet auf der Karte und gucke da ja die und die Adressen, die nehme ich mir jetzt mal vor. Also keine Ahnung, 1 bis 100. Mhm. Und dann laufe ich mal los und dann versuche ich mal zu gucken, ob da ein Haus steht. Und das erkenne ich halt nur, wenn ich auf bestimmte Versuche, also wenn ich irgendwo bestimmt hingreife, da auch eine Rückmeldung bekomme. Oder eben keine Rückmeldung, also je nachdem.
Also du willst eine Straße abklopfen, ob da Häuser stehen. Und im Endeffekt machst du es so, du schickst Briefe mit Einschreiben Rückschein an alle Hausnummern 1 bis 100 und guckst, welche kommen zurück mit Empfänger unbekannt und welche kommen zurück mit, hier, was willst du von mir?
Also mir hilft es ja schon mal, wenn überhaupt was zurückkommt. Mhm. Also wenn überhaupt was zurückkommt, dann finde ich das ja schon mal interessant, weil dann ist da jemand, der mir irgendwas zurückmeldet. Mhm. Wenn ich da gar keine Rückmeldung bekomme, ist es auch interessant. Mhm. Also je nachdem, was ich da hingeschickt habe. Mhm. Aber wird vielleicht ein bisschen komplizierter dann. Genau, also so mache ich so ein paar verschiedene Versuche, schicke da eben Briefe hin, wo bestimmte Sachen draufstehen und versuche dann rauszubekommen, ob da was ist. Und dann ist es natürlich interessant, ein Haus hat ja eben mehrere Eintrittsmöglichkeiten, eben wie eine Tür oder wie Fenster. Also sagen wir mal, da sind ganz, ganz viele Fenster an dem Haus und dann probiere ich die ja auch noch durch. Also wenn ich weiß, da steht ein Haus, dann probiere ich diese Fenster eben durch. Beziehungsweise ich weiß nur, und das ist jetzt ein bisschen schwierig mit Analogie, ich weiß halt nur, dass da ein Haus steht, wenn ich irgendwo eins von diesen Fenstern erkannt habe. Also die Fenster an sich, die antworten mir.
Und wir sprechen jetzt drüber, was für Möglichkeiten es gibt aus Angreifersicht oder aus Verteidigersicht?
Beides ist interessant, ne? Mhm. Also im Prinzip ist es ja so, diese Möglichkeiten, dieser Adressraum, der ist ja sehr, sehr, sehr groß. Das heißt also, das Wichtigste für mich ist, dass ich da schnell bin. Und das Problem ist halt auch noch, das sind sehr, sehr viele Fenster in so einem Haus, die interessant sein könnten. Mhm. Und die muss ich alle ausprobieren, die muss ich alle einzeln mal abgeklopft haben. Und deswegen versuche ich das zu optimieren, diese Art und Weise, wie ich da gucke, ob da ein Fenster ist. Und das geht eben auf der Protokollebene, auf TCP-Protokollebene durch verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ja, also typischerweise ist es ja so, also eben, wenn wir den Angriff auf TCP-Ebene machen, dass wir bei TCP den Drei-Wege-Handshake haben. Mhm. Daran erinnerst du dich bestimmt.
Ich erinnere mich an den Drei-Wege-Handshake, ja.
Erzähl mal, was ist der Drei-Wege-Handshake?
Syn-Syn-Ak-Ak-Mann.
Sehr gut.
Also wenn...
Aber das ging ein bisschen schnell.
Wenn ein Client mit einem Server eine Verbindung eingehen will, dann schickt es eine TCP-Nachricht hin und das hat das sogenannte Syn-Flag gesetzt. Das steht für Synchronisation. Also wir wollen eine Verbindung neu aufmachen. Und wenn der Server das gut findet und auch eine Verbindung aufmachen will, also zum Beispiel läuft er auf Port 443 typischerweise, läuft HTTPS. Und der Server, der bietet HTTPS an, dann antwortet der Server mit einem Paket, in dem das Syn-Flag gesetzt ist und ein Ak-Flag. Also es sagt Synchronisation, ja, ich bestätige dir, wir machen das jetzt. Wir machen eine Verbindung auf und dann im dritten Paket schickt der Client wiederum die Nachricht Ak an den Server, ja, okay, gut, wir haben jetzt eine offene Verbindung und dann können Daten ausgetauscht werden.
Genau, also das ist die Standardmöglichkeit, um zu schauen, wie da sich so ein Fenster öffnet. Also du hast jetzt gerade eben auch schon gesagt, Port, ne? Also ein Fenster ist dann eben ein Port in unserem Bildnis. Und da gibt es aber auch noch Möglichkeiten, das ein bisschen schneller zu machen, weil dieser Drei-Wege-Handshake, der dauert halt auch ein bisschen. Ne? Also wenn man davon ausgeht, wenn man jetzt ganz krass alle 65.000 Ports durchprobieren würde, dann dauert es halt eine Weile, bis man nur ein Haus mal so durchprobiert hat oder eben einen Server.
Ja, ja, das Witzige ist ja, dass wenn ich jetzt der Client bin, der einen Server abklopft, dann habe ich eigentlich, wenn mich nur die Information interessiert, ist da ein Fenster überhaupt verfügbar oder nicht, dann habe ich eigentlich meine Information schon komplett zusammen, wenn der Server mir antwortet mit Syn-Ak. Mhm. Dann weiß ich schon, okay, da ist was offen. Jetzt ist die Sache die, wenn ich das jetzt als Client noch zusätzlich bestätige, mache ich zum einen mehr Traffic und zum anderen macht dann erst der Server wirklich die Verbindung auf. Ganz viele Port-Scans, also Port-Scanning-Tools wie Nmap zum Beispiel, machen das standardmäßig gar nicht. Die schicken Syn hin und die warten nur auf das Syn-Ak, bestätigen die Verbindung aber nie definitiv. Mhm. Das nennt sich dann ein sogenannter Stealth-Scan. Mhm. Das hat zur Folge, dass diese Verbindung nie ganz zustande kommt. Auf Serverseite timet die dann irgendwie nach 60 Sekunden wieder aus und es kommt nie in der Applikation an, dieses Paket. Mhm. Das ist zum einen auf Applikationsebene unsichtbar dann, aber natürlich schon auch auffällig, wenn jetzt lauter Clients irgendwie rankommen und die sagen, sie wollen eine Verbindung, aber dann überlegen sie sich's quasi nach dem ersten Paket doch anders. Das ist auch ungewöhnlich, ne?
Genau, also du würdest es ja dann eben auf Firewall-Ebene würdest du es erkennen, wenn du immer wieder Timeouts hast auf den Verbindungen auf dem Syn-Ak,
ne? Genau.
Aber es spart uns halt diesen dritten Handshake-Weg, nämlich dass ich als Client nochmal das Ak zurückziehe.
Genau.
Das ist richtig. Ja, und so gibt es eben auf der Protokollebene ja noch mehr Möglichkeiten, die ich gesehen habe, wie man diesen Portscan eben effizienter machen kann. Mhm. Also gibt es ja den Fin-Scan. Ne? Mhm. Also es gibt auch noch weitere Felder dann eben im TCP-Protokoll, also ohne den vorherigen Handshake. Und ja, also...
Ja, Reinhold, jetzt musst du aber bitte auch deine TCP-Kenntnisse zur Schau stellen und erzählst uns mal, was das Fin-Flag ist. Wenn du mich schon festnagelst beim Drei-Wege-Handshake.
Unfassbar. Ja, der Drei-Wege-Handshake ist noch so. Den kann ja jeder erklären. Finn nicht das, der Abbau von der Verbindung dann?
Ja.
Also genau das Ende eben, ja. Genau. Ja. Ja, ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, genau, dann antworten eben geschlossene Ports mit einem Reset. Mhm. Also RST-Paket, genau.
Also es ist implementierungsabhängig ein bisschen. Mhm, bei genau. TCP ist es so, du hast das TCP-RFC ja im Kopf.
Ja, 792.
Hast du es echt im, also ich habe es nicht nachgeschaut für die Folge, Reinhold.
Oh Gott.
Also es ist ja so, dass ein TCP-Rechner entweder mit einem TCP-Reset antworten kann oder mit einem ICMP-Port unreachable. Das ist beides legitim und ich glaube, eine konforme TCP-Implementierung muss auch beides unterstützen. Da unterscheiden sich also teilweise Systeme voneinander. Das ist auch übrigens interessante Information in einem Scan, dass man rauskriegt, okay, wie antwortet der Host denn auf irgendwas? Das kann dann zum Beispiel zum Differenzierungsmerkmal führen, mit dem du verschiedene Betriebssysteme auseinanderhalten kannst oder Softwarestände. Das nennt sich dann TCP-Fingerprinting. Also wir gucken bei bestimmten wohlgeformten oder fehlgeformten Paketen, wie reagiert mein Gegenüber und dann lässt mich das quasi entscheiden, was läuft denn da zum Beispiel für ein Linux oder für ein Windows drauf.
Genau, und so gibt es noch weitere Möglichkeiten von dem Scanning. Also was ich auch noch gesehen habe, was ich vorher nicht kannte, ist das Christmas-Scanning, also dann mit 3 Flags, die da gesetzt sind. Also es leuchtet dann wie ein Weihnachtsbaum, das Paket. Und lauter solche Sachen, da müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen oder so. Interessant wird es ja dann zum einen, wie optimiere ich das zum Beispiel hinsichtlich der vielen, vielen Ports. Also ich habe ja gesagt, das sind 65.000 Fenster oder mehr als 65.000 Fenster, die da zur Verfügung stehen. Wie würdest du das optimieren? Also es ist ja wahrscheinlich nicht jedes Fenster gleichwertig oder gleich vielversprechend im Angriff.
Also bei einem Standard-Port-Scan ist es ja so, dass normalerweise nur die, sag ich mal, interessanten Ports als erstes abgeklopft werden. Ganz viele Ports werden so gut wie nie verwendet oder beziehungsweise wenn du da was findest, dann ist das irgendwas Proprietäres. Die meisten Ports sind an sogenannten well-known Portnummern, also zum Beispiel SSH 22, FTP 21, HTTP Port 80, HTTPS Port 443. Und die klopfe ich ab, weil ich dann natürlich direkt Sicherheitsschwachstellen im Hinterkopf habe, die ich ausprobieren kann. Bei SSH probiere ich Benutzername, Passwort durch und gucke, ob ich da reinkomme, ob da ein schwaches Root-Passwort gesetzt ist. Bei HTTP gucke ich, ob da irgendwo eine Admin-Konsole läuft vielleicht. Da mache ich ein HTTP-GET und gucke, ist da /admin, kommt da was zurück? Ja, kann ich da was identifizieren? Und so weiter und so fort. Also das heißt, in einem typischen TCP-Scan würden jetzt wahrscheinlich auch nicht alle 65.000 Ports durchprobiert werden, sondern erstmal nur die, die für die Sicherheitslücken relevant sind, die wir als Angreifer erwarten da.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir überall sichere Systeme oder besser gesagt sichere Applikationen dahinter haben, hinter diesen Ports, wie du gerade gesagt hast, einen Webserver oder einen Mailserver oder sowas, dass wir eigentlich davon ausgehen, das ist relativ safe, könnte man eigentlich dann sagen, interessiert uns nicht dieses Scanning, oder? Also brauchen wir eigentlich auch keine Gegenmaßnahmen gegen dieses Scanning.
Ja, würde ich auch tatsächlich, also ich bin da ein Proponent davon. Das ist aber auch tatsächlich in der Security-Community wird es kontrovers diskutiert. Ich bin Proponent davon, dass wenn du sicheren Dienste hast, dann ist dir das Scanning egal. Also wenn du dir einen Server neu aufsetzt, ich habe letztens einen mit einer öffentlichen IP komplett neu aufgesetzt und es dauert keine Minute und dann geht's los. Dann klopfen die Leute an und wollen probieren, sich über SSH einzuloggen. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Also wenn mein System sicher konfiguriert ist, dann muss ich nicht irgendwie so eine Gegenmaßnahme machen wie nach 5 fehlgeschlagenen Login-Versuchen wird die IP-Adresse für 10 Minuten gebannt. Ja, ist eine oft empfohlene Sicherheitskonfiguration. Fail to ban heißt da das Paket, mit dem das oft gemacht wird. Ich bin da kein Fan davon. Ich weiß nicht, also das Ding sollte so sicher konfiguriert sein, dass sie es so lange probieren können, bis sie graue Haare kriegen und da kommt trotzdem nichts dabei rum.
Und das läuft ja eigentlich auch alles, ja, natürlich läuft es alles automatisiert ab, ne? Und dann ist so ein, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, ich habe es schon lange nicht mehr beobachtet, irgendwie auf der Firewall, dass dann eben abgescannt wird von der einen IP-Adresse und mal genau das, was du sagst, versucht wird, dies und jenes aufzurufen oder sowas oder jene Eintrittsmöglichkeit zu testen, ein Default-Passwort oder sowas, und dann ist es auch wieder vorbei.
Ja, es läuft ständig und es läuft auch super häufig aus diversen Systemen, typischerweise aus dem Ausland irgendwelche Kisten. Also da hast du auch jetzt nicht einen Admin, den du anschreiben könntest. Früher war es noch so, da konntest du Internetprovider anschreiben. Ich weiß noch, ich bin einmal, da war ich noch Schüler, habe ich einen Brief von der Telekom bekommen, die haben uns, da hatte ich einen Portscan gemacht. Und das war damals halt verpönt und die haben dann quasi gesagt, wenn ich das öfter mache, dann fliege ich raus halt. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, ist echt so.
Und haben die auch so dieses Datum genannt? Und
ja, die haben das schon genau gewusst. Ja. Und da hat sich halt jemand aber beschwert über mich. Also der hat sich über mich beschwert und hat gesagt, hier passiert ein Portscan. Und das hat schon auch gestimmt.
Ging der Brief an deine Eltern?
Ja, klar. Ich habe ja nicht für mein eigenes Internet gezahlt damals. Das war peinlich.
Das habe ich noch nie gehört, dass da jemand angeschrieben wurde wegen dem Portscan.
Doch, doch, ach, echt krass. Jetzt.
Okay.
Und ich habe, jetzt kommt meine ganze dunkle Hacker-Vergangenheit zu schauen. Ich habe auch mal versucht, Spam-Mails zu verschicken, ganz viele. Und früher war das auch noch so, das hat ein Admin gesehen. Mhm. Das war bei Bene Beinert damals. Grüße gehen raus. Da hat der Postmaster noch gesehen, dass das probiert wurde und die Aktion gestoppt.
Damals gab es noch nicht so viele Mails, da konnte man gut drauf schauen, ja.
Ja, aber das ist skalierter überhaupt nicht. Also das ist heute klar. Undenkbar.
Ja. Ja, das eher so, ne, bei Mails, da wird man dann eher geblockt. Also typischerweise kannst du gar nicht mehr einliefern mit einer Adresse aus irgendeinem privaten Bereich. Also wenn du jetzt irgendwie bei der Telekom deine IP-Adresse hast oder sowas, dann kannst du gar nicht mehr einliefern.
Richtig, also wenn du keinen gültigen Reverse-DNS hast oder wenn dein Reverse-DNS-Eintrag auf eine dynamische IP zeigt, dann passiert das nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass auch wenn du einen Server jetzt neu aufsetzt, dass die Angreifer ganz schnell probieren, über deinen Mail-Server Spam zu versenden. Also dauert auch keine 5 Minuten, habe ich auch die Requests überall gleich drinnen in den Logs. Aber wenn der Mail-Server richtig konfiguriert ist, dann passiert das auch nicht. Aber die versuchen natürlich dann Spam-Mails über deinen Mail-Server zu versenden.
Ich will noch über einen Aspekt reden, den du vorher schon ansatzweise genannt hast, nämlich dieses Fingerprinting. Also das hast du jetzt vermutlich auf Protokollebene gemeint. Aber es ist ja so, eben, also wenn mir da was antwortet und ich davon ausgehe, dass es dann irgendwie ein SSH-Server oder sowas, was auch eine Maßnahme ist, die das Ganze ein bisschen sicherer machen soll, dass man nicht eben gleich mit rausschickt, was für eine Software das jetzt ist und in welcher Version die läuft. Das ist so ein typischer Rat, das macht es den Angreifern dann eben ein bisschen schwerer, da den entsprechenden Exploit bereit zu haben und dann gleich auf das System einzusteigen, sondern dann muss man erstmal rumprobieren. Man könnte natürlich auch lustigerweise dann irgendwie eine ganz andere Version angeben, als eigentlich da läuft. Also, dass man sagt irgendwie, jetzt nicht der Apache 2, sondern 1. Mhm. Haha, viel Spaß, probier es mal aus. Genau, aber das sind ja so die ersten Hinweise, dann wenn ein Angreifer die Möglichkeit hat, drauf zu kommen, dass er dann eben entsprechend mit Exploits arbeitet. Ne?
Richtig. Also, und da muss ich sagen, ja, da bin ich eher auf der Seite, die sagen, ja, sogenannte Tokens, ja, wir reden bei Apache, heißt es Prod-Tokens, also Production-Tokens, quasi so Identifier, die dir genau sagen, welcher Versionsstand von der Server-Software läuft denn da, die finde ich gehören in einem Prod-System tatsächlich auch abgeschaltet, weil es in der Praxis den Angriff schon deutlich erleichtert. Also wie läuft dieser Angriff ab? Ein Angreifer findet raus, da läuft ein Apache 2.0.17 und vielleicht idealerweise noch mit Patch-Level, ne, das ist das Debian 9 Patch-Level, dann weiß der genau, welche Binary bei mir läuft. Dann kann er diese Versionsnummer einfach so nehmen und in eine CVE-Datenbank, also eine Datenbank mit bekannten Schwachstellen reingeben und kriegt dann da direkt, ist es verwundbar oder nicht, raus. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, wenn die Verwundbarkeiten bekannt sind, kann der Angreifer einfach alle möglichen Angriffe ausprobieren. Aber das ist natürlich viel weniger stealthy, also das ist, da erzeugst du viel mehr Traffic, das ist also viel auffälliger und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du erkannt wirst bei deinem Angriff auch viel größer. Ja. Insofern, was ich noch nie verstanden habe, ist, bei SSH lässt sich das nicht abstellen.
Echt?
Ja, verbind dich mal mit Telnet zu SSH, kannst du einfach machen, Telnet auf Port 22, dann sagt er dir sofort, welche Version da läuft.
Okay.
Ja, da kommt zurück SSH 2.0, OpenSSH 9.2, P1, Debian 2, Debian 12 U3 ist da genau die Patch-Version, die auf meinem SSH-Server Stand heute läuft. Mhm. Und das ist halt, warum? Wen interessiert das? Ja. Ein Angreifer interessiert das mit Sicherheit, aber sonst sollte es vielleicht halt, weiß ich nicht. Also ich finde es nicht so eine gute Idee.
Ja.
Aber bei dem Thema können wir auch gleich über Schwachstellen-Scanning sprechen. Das ist ja auch ein richtig beliebtes Thema. Also es gibt ja zum einen Firmen, die das anbieten. Also wir scannen dein System auf Schwachstellen und geben dir eine Latte an Verwundbarkeiten raus. Es gibt in einer typischen kontinuierlichen Integration, kontinuierlichen Deployment-Pipeline oft so Security-Scans, die laufen. Was hältst du davon?
Also, da bin ich geteilter Meinung, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich hatte tatsächlich auch schon solche Scan-Ergebnisse in der Hand, die wirklich zweifelhafter Natur waren. Nämlich, wo du gesehen hast, das war im Prinzip so das Ergebnis-File von einem automatisierten Scan. Mhm. Und das fand ich nicht wirklich hilfreich oder, also sowas kann ich auch selber machen, ja. Also einfach nur, ja, folgende Ports sind halt offen, ja. Ah, pff, interessant, ja, das wusste ich auch. Da habe ich jetzt nicht so den Mehrwert davon. Interessant wird es dann schon, wenn es tiefer reingeht in die Applikation und wenn dann tatsächlich auch Funktionen getestet werden, wo dann rauskommt, ja, oh, ihr habt hier diese Schnittstelle, habt ihr noch offen oder diese Operation ist noch offen und damit kann man jenes ändern, seid euch da sicher oder sowas. Also wo man dann wirklich einen Mehrwert hat in der Entwicklung. Jetzt in das CI/CD, da immer mit einer Art Penetration-Test oder mit einem Scanning reinzugehen, wüsste ich gar nicht, was ich da groß testen soll. Also mache ich da dann auch einen Port-Scan gegen das System einfach und schaue, ah, sind keine Ports offen?
Also in einem Integrationstest könntest du zum Beispiel gucken, dass dein TLS-Server richtig konfiguriert ist, also dass der nur Chiffren anbietet, die gut sind, dass das Zertifikat nicht abgelaufen ist, dass der Hostname übereinstimmt mit dem Hostnamen, der im Zertifikat drin ist und so weiter und so fort. Das könntest du schon automatisiert prüfen. Das wird manchmal geprüft. Häufig wird aber auch nur die Dependency Chain gecheckt. Also es wird geguckt, okay, was für Bibliotheken hast du denn in welchen Versionsständen als Abhängigkeit drin und gibt es da bekannte Verwundbarkeiten?
Gut, ja, das schon. Okay, das ist dann wirklich dieses Dependency Scanning. Genau, ja, das auf jeden Fall. Und das muss natürlich rein, das ist ganz klar. Das hat man aber auch schon in der Folge über
sichere Softwareentwicklung, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja, glaube ich auch.
Aber ich finde es voll spannend, was du sagst. Also dieses Ergebnis von so einem automatisierten Tool, das hattest du kommissioniert als Penetrationstest und hast das dann zurückbekommen oder wie war das?
Nee, ich habe einen Penetrationstest oder wir haben einen Penetrationstest in Auftrag gegeben und dann war die Hälfte von dem Report war im Prinzip ja das Ergebnis von diesem Tool.
Ja, ja. Genau, das meine ich. Ja, das ist super ärgerlich.
Ey, ich fand es schwach, weil ich meine, das kann man ja von vornherein, also vielleicht haben wir da irgendwie schlecht im Vorhinein das verhandelt oder sowas, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das total überflüssig. Also dafür hätten wir nicht bezahlen müssen, das war unnötig.
Aber voll spannend, weil das ist genau, wir hatten es irgendwie vor ein paar Folgen, hatten wir es drüber, dass manche Dienstleister halt, die hattest du schon fast als schwarze Schafe bezeichnet und das sehe ich genau so. Mhm. Das ist super lazy, das ist mit minimalem Aufwand machbar und da brauchst du auch kein Know-how, da brauchst du keinen Senior-Analysten, ja, sondern das kann jeder Hans und Franz in seine Tastatur reinhacken und dann kriegt er dieses Ergebnis und das dann quasi als, ach, was weiß ich, Security-Scan-Ergebnis zu verkaufen, ist halt einfach mega schäbig.
Ja, also bei uns war das damals auch der Grund, dass wir dann für den nächsten Scan den Anbieter gewechselt haben und da waren wir schon deutlich zufriedener, weil da war das dann nicht mehr Thema, sondern tatsächlich, da ist tief in die Applikation dann reingegangen und hat sich damit auch auseinandergesetzt, also tatsächlich dann eben Accounts erstellt und so weiter reingegangen in die ganzen Operationen, in die Prozesse. Das war dann viel interessanter, ja, definitiv.
Was hältst du denn jetzt nochmal bei diesem Dependency-Scanning von so einer Liste an CVEs, bei denen deine Applikation verwundbar ist?
Was ich von dieser Liste halte, finde ich gut erstmal. Das ist so quasi die Basis. Also das ist so das Muss, finde ich. Weil ich setze mich ja dann damit auseinander. Also was passieren sollte, ist mindestens, dass du, keine Ahnung, wenigstens einmal nächtlich das laufen lässt. Vielleicht kannst du es auch schneller laufen lassen, je nachdem, was für eine Infrastruktur du hast. Und dann siehst, okay, da haben wir folgendes Problem. Und dann analysiert man das. Ich meine, so ein CVE ist ja beschrieben. Ja, und also in der Severity und eine Beschreibung. Also wie könnte man diese Sicherheitslücke ausnutzen? Und dann kann es ja Sicherheitslücken geben, die für mich okay sind, weil die uns nicht betreffen. Ja. Also ich kann das tolerieren, ich kann dieses Risiko eingehen, die Software trotz dieser Sicherheitslücke zu shippen, weil ich sage, das ist definitiv nicht ausführbar.
Ja, richtig. Also ich tue mich mit diesen Scan-Ergebnissen oft ein bisschen schwer, tatsächlich, weil gerade so automatisierte Tools, die eben auch von vielen Anbietern im Internet irgendwie so als Heilsversprechen promotet werden, die machen was ganz Einfaches, die gucken sich an, okay, was ist jetzt transitiv abhängig von meiner Applikation? Also transitiv heißt immer, ne, der Freund vom Freund vom Freund, ja, den habe ich da auch noch mit drin im Boot. Und es kommen alle mit in meine Applikation letztendlich. Und wenn irgendeiner von diesen Softwarepaketen in einer Version mit drinnen ist, die irgendeine Schwachstelle hat, dann poppt es auf. Und dann wird typischerweise, genau wie du sagst, dieser CVSS-Score, der bei einem CVE oft mit dabei steht, der wird dann quasi als Metrik hergenommen, um das zu priorisieren. Mhm. Aber jetzt ist es ja so, damit ein CVE tatsächlich einschlägig ist, also dass wir die theoretische Verwundbarkeit haben durch ein Paket in einer gewissen Version und ob die jetzt tatsächlich ausnutzbar ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also richtig. Oft ist es so, dass so CVEs halt rauskommen mit, ja, auf, was weiß ich, wenn ich jetzt an irgendeinen OpenSSL-CVE denke, auf AEIC 64, da ist irgendeine Assembler-Implementierung defekt, da kann es zu bestimmten Fehlberechnungen kommen unter diesen und jenen Umständen. So, wenn ich jetzt nicht diese Architektur habe, ja, wenn ich einen ganz normalen x86-64 habe oder so, dann ist diese Verwundbarkeit einfach nicht gegeben in meiner Applikation. Die wird nicht gegeben sein, aber trotzdem poppt es halt oft hoch. Und das große Problem, was ich bei diesen so gefährlich aussehenden Scanergebnissen dann sehe, ist, dass die Leute, die die Triage machen müssen, also die entscheiden müssen, genau das, was du sagst, ich setze mich damit auseinander und ich entscheide, ist der jetzt wirklich verwundbar? Die sind oft technisch nicht in der Lage, diese Entscheidung zu machen, weil man da sehr, sehr viel Detailwissen über die Bibliotheken und die Applikationen braucht und über Security natürlich. Also, und dann ist die Frage, nützt es dann eigentlich jemanden? Ja, weil nur eine Liste zu machen, die gefährlich aussieht, das nützt ja irgendwie nicht.
Aber weißt du, genau aus dem Grund gibt es ja dann Anbieter, die das dann noch anreichern, die Informationen. Also das ist tatsächlich auch das, womit dann Entwicklerinnen und Entwickler wirklich immer zu tun haben, wenn dann sowas aufpoppt. Ja, was heißt denn das jetzt genau und wie ist es jetzt genau ausnutzbar? Sind wir tatsächlich betroffen und so weiter? Das ist gar nicht so leicht. Und deswegen gibt es eben Anbieter, die dann noch zusätzliche Beschreibungen da anheften, also die das natürlich dann entsprechend auch verkaufen, ja, gegen Geld.
Also ich sag mal, wenn ich jemanden engagiere, der Kompetenz mitbringt und der das wirklich macht, dann ist das ja was, was auch wirklich ein Dienst ist, der Geld wert ist. Aber was ich oft gerade in diesem Scanning-Bereich, wenn du heute suchst nach Software-Scanning, Cloud-Scanning und so weiter, findest du halt Anbieter, die das hauptsächlich automatisiert machen wollen. Und da ist halt nicht eine Person dahinter, sondern die haben irgendein Tool programmiert. Und ich habe mir schon viele solcher Tools angeguckt, auch im professionellen Umfeld, weil ich es evaluieren musste. Und da waren die Ergebnisse ziemlich erschreckend. Also möchte da ja nicht zu tief ins Detail reingehen, aber ich hatte extra Software drapiert mit gewissen Schwachstellen. Das ist ja ein ganz normales Vorgehen, dass ich quasi gucke, okay, was findet der raus, weil ich ja abschätzen können muss, wo ist jetzt der Breaking Point, was findet der noch und ab wo findet das halt nicht mehr. Ja, also wo muss ich selber gucken? Und das war ganz erschreckend, was diese Tools nicht gefunden haben. So Sachen, die jedem Entwickler sofort ins Auge stechen, tauchen da einfach nirgendwo mit auf. Also man muss wirklich genau hingucken und nicht einfach nur irgendwas einbauen, damit man halt, sage ich mal, für seine Compliance-Liste einen Checkmark setzen kann und sagen, oh ja, wir machen Scanning.
So ist es. Ja, also es ist ein Bestandteil. Das ist ganz wichtig. Ja. So, jetzt haben wir ein relativ breites Spektrum an Scanning besprochen. Zum Abschluss würde ich dich nur gerne fragen, ich habe keinen Quiz dabei, aber was mich tierisch interessieren würde, hattest du mal einen Honeypot selber draußen aufgestellt?
Ich lasse das doch machen als Deception as a Service. Nee, ich hatte noch nie einen Honeypot betrieben, nee. Wieso?
Nee. Das würde mich einfach interessieren irgendwie, ob du da tatsächlich dann mal so was rausgelegt hast und wo dann Leute tatsächlich mal reingefallen sind und sich da verheddert haben im System.
Nee, hatte ich noch nicht.
Ja. Okay. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Fände ich spannend. Alles klar. Okay, das war's heute zum Thema Scanning. Wenn auch ihr auf eurer Firewall ständig Angriffe seht, sogenannte Angriffe, dann schreibt uns gern und diskutiert mit uns. Schreibt eine Mail an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Schreibt in unser Subreddit CSE Podcast. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Janis.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.